NDR Info. Themen des Tages.
Die Debatte um die Migrationspolitik beschäftigt uns gleich ausführlich. Ohnehin im Wahlkampf ein Thema, zeigt nun auch der Fall der Messerattacke in Aschaffenburg, wie sehr die Ideen auseinandergehen und wie sehr dieser Fall nun auch genutzt wird, um gegen andere auszuteilen. Wir schauen aber auch in die Schweiz nach Davos. Dort hat Xavier Milei eine Art Wutrede gehalten, die viele vor Ort eher ratlos zurückgelassen hat. Und wir fragen nach, welche Auswirkungen das für die WHO hätte, wenn die USA wirklich austreten würden, wie von Donald Trump angekündigt. Ich bin Birgit Langhammer. Schönen guten Abend. Ja, die Frage nach dem Warum treibt uns auch heute um. Gestern hat ein 28-Jähriger in Aschaffenburg eine Kindergartengruppe in einem Park mit einem Messer angegriffen. Ein kleiner Junge starb. Auch ein Passant, der offenbar dazwischen ging und helfen wollte, wurde tödlich verletzt. Drei weitere Menschen haben schwere Verletzungen. Der mutmaßliche Täter konnte festgenommen werden. Seine Herkunft, seine Biografie beschäftigt nun nicht nur die Behörden vor Ort, sondern, weil es sich um einen Geflüchteten aus Afghanistan handelt, wiederholt sich die Frage, wie kann so eine Tat in Deutschland künftig verhindert werden? Denn der 28-Jährige war den Behörden wohl bekannt. Er soll mehrfach straffällig geworden sein und auch in psychologischer Betreuung gewesen sein. Außerdem lag wohl ein Ausreisebescheid vor und seit Dezember wollte er offenbar selbst nach Afghanistan zurück. Alisa Wieland berichtet über die Stimmung am Tag danach in Aschaffenburg.
Aschaffenburg steht unter Schock. Viele Menschen kommen zum Tatort im Schöntal, um zu trauern. Sie zünden Kerzen an, legen Blumen und Kuscheltiere auf Parkbänke. Auch Luciana Keulicht ist gekommen. Sie arbeitet selbst als Erzieherin in Aschaffenburg.
Wenn einfach so eine Kindergartengruppe angegriffen wird, das ist schockierend. Wir sind fassungslos gewesen. Ich selbst entwickle auch einfach nur Ärger und Wut, weil ich nicht verstehen kann, wie man sowas machen kann, wie man auf ein kleines Kind einstechen kann, auf ein Kind, das sich nicht wehren kann, das nichts gemacht hat. Also es ist unglaublich und da fällt einem eigentlich gar nichts mehr zu ein.
Die betroffene Kinderbetreuungseinrichtung bleibt geschlossen, mindestens bis Ostern. Das bestätigt der Vorsitzende des Trägervereins im Gespräch mit dem BR und ergänzt, die beiden betroffenen Erzieherinnen können sich aktuell nicht vorstellen, ob sie ihren Beruf jemals wieder ausüben wollen. Die zwei Frauen waren mit 5 Kleinkindern im Park Schöntal unterwegs. Dort soll ein 28-jähriger Afghane der Gruppe gefolgt sein. Als die Erzieherinnen den Park verlassen wollten, soll der Mann mit einem Messer auf die Kinder losgegangen sein. Ein 2-jähriger Junge wurde getötet, genauso wie ein 41-jähriger Mann, der zwischen den Angreifer und die Gruppe gegangen war. Bei einer Pressekonferenz hat sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder zur Tat geäußert. Er sieht den Bund in der Verantwortung.
Der Mord an einem kleinen Kind, die Messerattacke auf Kinder, ist somit das schäbigste und ekligste Verbrechen, das man sich vorstellen kann. Wie viel eigentlich noch? Mannheim, Solingen, Magdeburg, Aschaffenburg. Was kommt vielleicht als nächstes? Das sind alles keine Zufälle, sondern die Folge einer Kette einer falschen, jahrelangen Migrationspolitik.
Bundesinnenministerin Nancy Faeser weist die Kritik aus Bayern zurück und verweist auf die bayerischen Behörden, die erklären müssten, warum der Tatverdächtige trotz mehrfacher Gewaltdelikte noch auf freiem Fuß gewesen sei. Bereits kurz nach der Tat hat die Polizei den Tatverdächtigen festgenommen. Inzwischen ist bekannt, der 28-jährige Afghane war in 2 Kliniken des Bezirks Unterfranken in psychiatrischer Behandlung. Laut Medienberichten wurde er inzwischen einem Haftrichter vorgeführt. Tief betroffen zeigt sich auch Urban Priol, ein deutschlandweit bekannter Kabarettist aus Aschaffenburg. Seine Kabarettbühne liegt direkt am Park Schöntal.
Es ist furchtbar. Also es betrifft einen natürlich noch mal intensiver, wenn man direkt beteiligt ist, also in der Nachbarschaft. Was sehr schön war, dass eine ganze Breite unterschiedlichster Strömungen an der Trauerfeier teilgenommen hat. Das hat mich sehr beruhigt und gibt mir ein klein wenig Hoffnung, dass diese schreckliche Tat nicht politisch instrumentalisiert wird, außer natürlich von den üblich Verdächtigen.
Wie Urban Priol geht es vielen. Die Fassungslosigkeit in Aschaffenburg ist deutlich zu spüren. Am Tatort im Park Schöntal sind Seelsorger im Einsatz. Einer davon ist Robert Sauer. Er ist Pfarrer in 2 Gemeinden in der Innenstadt.
Viele Menschen sprechen über ihre Gefühle, was dieses Ereignis mit ihnen macht. Viele sind auch ein Stück weit wütend, muss man sagen, gegenüber der Politik, weil schon die Meinung auch da ist, man müsste doch längst etwas getan haben. Das ist ja nicht die erste Gewalttat, die in den letzten Monaten geschehen ist. Da kommen, wie gesagt, ganz unterschiedliche Meinungen zusammen.
Auch die direkt Betroffenen bekommen psychologische Unterstützung. Die Eltern des getöteten Jungen und des verletzten zweijährigen Mädchens, aber auch das gesamte Personal der Kinderbetreuungseinrichtung. Am Sonntag ist ein Trauergottesdienst geplant, um 10.30 Uhr in der Stiftskirche in Aschaffenburg.
Soweit unsere Reporterin Alisa Wienand in Aschaffenburg. Der Messerangriff befeuert jetzt die Debatte um Migration und Abschiebungen, und zwar bundesweit. Es gibt aber keine politische Geschlossenheit. Im Gegenteil, 4 Wochen vor der Bundestagswahl wird mitunter hart ausgeteilt. Reines Versagen der Ampelregierung, heißt es aus Bayern. Die Zuständigkeit liege bei den Behörden vor Ort, dagegen die Bundesinnenministerin. Und auch Kanzler Scholz hat sich am Nachmittag geäußert. Dazu Dietrich Karl-Meurer aus Berlin.
Die Messerattacke von Aschaffenburg sorgt in der Politik für Entsetzen und eine scharfe Debatte über Migration. Erschütternd nennt Bundesinnenministerin Nancy Faeser die Gewalttat.
Wir trauern mit der Stadt Aschaffenburg, mit den Familien, mit allen, die diese schmerzliche Tat erleiden mussten.
Die SPD-Politikerin verweist auf Gesetzesverschärfungen, die nach der Messerattacke von Solingen im letzten Sommer beschlossen wurden, etwa für schnellere Abschiebungen von Gewalttätern. Faeser betont außerdem, wie wichtig gemeinsame europäische Asylregeln sind und dass diese schnell ins deutsche Recht übernommen werden müssen.
Unsere Gesetzentwürfe zur nationalen Umsetzung liegen dem Bundestag vor. Sie sollten schnellstmöglich beschlossen werden.
Schnellstmögliche Konsequenzen fordert auch Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz. Der CDU-Chef betont, dass die Vorfälle in Mannheim, Solingen, Magdeburg und Aschaffenburg keine neue Normalität in Deutschland werden dürfen.
Das Maß ist endgültig voll.
Wie auch FDP, BSW und AfD fordert Merz harte Maßnahmen in der Migrationspolitik und stellt einen 5-Punkte-Plan vor, den er, ähnlich wie US-Präsident Trump, am ersten Tag umsetzen will, falls er Kanzler wird. Dazu zählen dauerhafte Grenzkontrollen, Abweisungen ohne gültige Papiere und die Festnahme ausreisepflichtiger Personen. Gegenüber möglichen Koalitionspartnern zeigt er sich nicht kompromissbereit.
Mir ist es völlig gleichgültig, wer diesen Weg politisch mitgeht. Ich sage nur, ich gehe keinen anderen. Und wer ihn mit mir gehen will, muss sich nach diesen 5 Punkten richten.
Wenig angetan reagiert die Bundesinnenministerin.
Erstmal muss man, glaube ich, klären, ob das, was Herr Merz dort gerade ankündigt, und wie gesagt, ich sage es nochmal, man sollte eine solche schwere Straftat nicht dafür nutzen, jetzt Wahlkampf zu machen. Ist das europarechtlich eigentlich zulässig? Ich würde sagen, nein.
Faeser warnt vor Populismus. Auch die Grünen zeigen sich skeptisch. Deren Kanzlerkandidat Robert Habeck sagt am Rande des Weltwirtschaftsforums im Schweizer Davos:
Alles, was die Sicherheit im Lande voranbringt und europarechtskonform und auf dem Boden unseres Grundgesetzes steht, ist ein guter Vorschlag und muss dann geprüft und analysiert werden.
Habeck sagt, zuerst sei eine gründliche und selbstkritische Aufklärung nötig, um solche Taten in Zukunft zu verhindern. Das fordert auch der Bundeskanzler. Olaf Scholz schiebt den schwarzen Peter nach Bayern.
Es gibt offensichtlich Vollzugsdefizite, insbesondere in diesem Fall bei den bayerischen Behörden.
Eine Reaktion auf die Kritik von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann von der CSU. Der Angreifer von Aschaffenburg sei wegen der Untätigkeit des BAMF, des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, nicht abgeschoben worden.
Die Verantwortung, dass auch nach 2 Jahren noch keine abschließende Entscheidung des BAMF ergangen ist, liegt allein beim BAMF. Für das bekanntlich die politische Verantwortung beim Bundesinnenministerium liegt.
Eine scharfe Debatte über Migration hat begonnen, die den Wahlkampf befeuern dürfte.
Soweit Dietrich Karl-Meurer aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Ja, zwischen Wut und Hilflosigkeit, welche Spielräume bleiben jetzt in der Migrationspolitik? Wir haben es gehört, es werden Forderungen nach Konsequenzen laut. Darüber habe ich mit Lamia Kador gesprochen. Sie ist innenpolitische Sprecherin der Grünen. Solingen, Mannheim, Brockstedt und nun also auch Aschaffenburg. Die Liste solcher Attacken wird immer länger. Immer für sich genommen sind es natürlich schlimme Einzelfälle. Das hören wir eben auch jedes Mal nach solchen Taten. Und meine erste Frage an Frau Kador lautete daher: Wieso ändert sich im Gesamten nichts?
Das würde ich so erstmal nicht sagen, dass man feststellen möchte, es ändert sich im Gesamten nichts. Ich denke schon, dass gerade auch unsere Migrations- und Einwanderungspolitik sich durchaus geändert hat. Und gleichzeitig muss man sagen, ändern sich die Dinge vielleicht insgesamt zu langsam. Also gerade in diesem Fall in Aschaffenburg muss man sich ja schon die Frage stellen, wenn eben zum Beispiel die psychische Erkrankung bekannt war, wenn es eben eine Behandlung dessen gab, wenn es also auch eine Betreuung wohl gegeben haben muss vor Ort, auch das müssen ja die Behörden in Bayern nochmal vielleicht sehr deutlich herausstellen, dann stellt sich natürlich schon die Frage, weil man das alles wusste, warum ist denn dann nichts passiert oder schnell genug passiert, wenn sogar eine freiwillige Ausreise anstand, dann ist es ja offensichtlich kein Problem von Befugnissen per se, sondern von Umsetzung und vielleicht auch von zu wenig Struktur, um Erkenntnisse darüber zu gewinnen, ob Menschen, die in geflüchteten Unterkünften leben, psychische Erkrankungen haben, vielleicht Merkmale von Radikalisierung aufweisen. Manchmal gehört das eine zum anderen, nicht immer. Ich denke, da haben wir vor allen Dingen Defizite.
Nun haben Sie schon beschrieben, wo Sie auch sagen, dass vor Ort oder zumindest eben auch bei bayerischen Behörden man nacharbeiten muss. Und trotzdem ist heute eigentlich mehr die Lesart, das Ganze sei ein Versagen der Ampel. Dabei sind ja Sicherheitspakete beschlossen worden. Es gibt mehr Abschiebungen, haben wir zuletzt gehört. Weniger Migranten kommen. Richtig. Muss man sagen, das reicht nicht oder man kann Einzeltäter nicht verhindern?
Einzeltäter kommen in der Tat, das gilt aber für quasi alle möglichen Straftaten, nicht so einfach verhindern, wenn sie von einem Einzeltäter ausgehen. Das ist sicherlich ein Punkt. Aber weder tröstet er noch fühlt man sich gut dabei, das sagen zu müssen. Aber gleichzeitig, und ich glaube schon, dass wir unser Augenmerk stärker auch darauf richten sollten. Auffällig ist ja, dass gerade bei diesen Straftaten, die Sie gerade aufgezählt haben, diese Männer, es waren ja alles Männer, meist einen Fluchthintergrund haben. So, und wir wissen, dass Flucht in vielen Fällen traumatische Erlebnisse mitbringt, dass Flucht, Ängste freisetzt, dass man hier, wenn man, Monate, Jahre lang zum Teil in geflüchteten Unterkünften, in einem Zimmerchen wohnt mit vielen anderen, dass das eben auch zu sozialen und psychischen Problemen führen kann. Und das übrigens ein Nährboden für Radikalisierung sein kann. Nicht, also ich möchte nicht sagen, dass jeder Geflüchtete deshalb möglicherweise ein Straftäter sein kann. Das überhaupt nicht. Aber wir wissen, dass solche Umstände, also so zu leben und aus dem Kriegsgebiet beispielsweise zu stammen oder eben auf der Flucht zu sein, natürlich eine große Belastung darstellen. Und da gibt es aus meiner Sicht, kommen ja auch ein Stück weit aus der Praxis, relativ wenig Angebote, also die psychosoziale Betreuung von Geflüchteten. Ich glaube, darauf sollten wir stärker auch mit unser Augenmerk legen. Nicht nur alleine über Repressalien sprechen, sondern zum Teil, auch einen guten Teil, über Prävention und auch Begleitung. Und denn das wird ja in einem Einwanderungsland und in einer Einwanderungsgesellschaft wie unserer, unabhängig jetzt von diesem Fall, immer wieder ein Thema sein, dass Menschen in unser Land kommen, die zum Teil hochtraumatisiert sind und die eigentlich Betreuung brauchen. Das oder zumindest Beratung oder Begleitung, je nachdem, wie schwer sich das dann ausprägt.
Das sagen Sie jetzt auch als innenpolitische Sprecherin der Grünen. Es gibt eine sehr viel einfachere Antwort von CDU-Chef Friedrich Merz. Und der sagt, wir brauchen eine drastische Verschärfung der Migrationspolitik und an den Grenzen muss auch abgewiesen werden.
Ja, davon halte ich nichts, denn es ist eigentlich, ehrlich gesagt, immer der gleiche Zug und immer der gleiche Move, den man aus Unionskreisen hört, aber auch aus anderen Kreisen zu glauben, sobald ein Mensch, der Fluchthintergrund hat oder einen Migrationshintergrund in diesem Land, was übrigens sehr häufig vorkommt, weil fast 30% unserer Bevölkerung einen Migrationshintergrund haben, dass wir immer, wenn Straftaten passieren und auch schlimmste Straftaten, die hier niemanden kalt lassen, auch mich persönlich nicht, dass wir immer diesen Reflex ausspucken zu sagen, wir müssen unsere Grenzen sichern und wir müssen Migration stoppen und noch stärker regulieren dann oder praktisch unmöglich machen, dann haben wir auch solche Straftaten nicht. Das klingt vielleicht erstmal gut und auf den im ersten Moment beruhigt das vielleicht den einen oder anderen, den wirklich Sorgen und Ängste umtreiben. Aber auf den zweiten Blick wird es nicht funktionieren. Das ist nicht eine Frage des Bundes in dem Fall, alleine die Verantwortung zu tragen, Menschen abzuschieben oder zurückzuführen, sondern es ist vor allen Dingen auch Frage des Landes und vor allen Dingen auch vorher schon die Frage, wir hatten das ja in ähnlichen Fällen, wie konnte es überhaupt so weit kommen? An welcher Stelle hat was nicht funktioniert? Und ehrlich gesagt würde ich erstmal gerne diese Frage klären, bevor wir Forderungen raushauen, die vielleicht gut klingen erstmal, aber eigentlich niemand wirklich helfen an der Stelle.
Lamia Kador war das, die innenpolitische Sprecherin der Grünen. Und wir bleiben noch dabei.
NDR Info. Die Meinung.
Heute von Björn Darke aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin.
Es ist schwer, angesichts des Angriffs in Aschaffenburg die Nerven zu bewahren. Was kann es Schlimmeres geben, als kleine Kinder mit einem Messer anzugreifen, zu töten, zu verletzen? Umso schwerer wird es, wenn sich einmal mehr ein Versagen zeigt. Ein Versagen von Verwaltung und Politik. In der Verwaltung, weil Behörden zu langsam sind, zu wenig miteinander vernetzt, unterbesetzt und überfordert. Mögliche Antworten darauf wären konsequente Digitalisierung, mehr Personal, klarere Gesetze, zentrale Zuständigkeiten. Doch diese Antworten sind aktuell kaum zu hören. weil eine Verwaltungsreform in vielen Ohren als zu lasche Antwort auf eine tödliche Attacke klingt. Und weil es ein echter politischer Kraftakt wäre, das Durcheinander der Zuständigkeiten glatt zu ziehen. Und damit sind wir beim Versagen der Politik. Immer wieder hören wir nach Angriffen wie in Mannheim, Solingen oder Aschaffenburg, es reicht. Und genau das reicht eben nicht. Es reicht nicht, die bekannten Probleme zu beschreiben, Verantwortungen hin und her zu schieben und Scheinlösungen zu präsentieren. CDU, CSU und AfD sagen jetzt sinngemäß, Grenzen dicht, mehr abschieben, keine Kompromisse mehr. Doch Politik ist immer Kompromiss, erst recht in der Migrationspolitik. Deutschland ist keine Insel. Wer Zuwanderung ordnen will, kann das nur mit seinen Nachbarn, Herkunftsländern und internationalen Organisationen. Wer glaubt, Zuwanderung allein national ordnen zu können, macht sich und den Wählerinnen und Wählern etwas vor. Wir müssen über die besten Konzepte streiten, auch und gerade im Wahlkampf. Dafür ist er da. Aber bitte sachlich, menschlich und lösungsorientiert. Lösungen, die funktionieren. So schwer es ist, angesichts des schrecklichen Angriffs in Aschaffenburg, wir müssen die Nerven bewahren.
Die Meinung von Björn Dahlke, unserem Korrespondenten im Hauptstadtstudio. Wir schauen in die Schweiz. In seiner Rede auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, da wetterte Argentiniens Präsident Milei gegen linke Ideologie, staatliche Regulierung und Geschlechtsumwandlung. Der Wokismus, das sei ein Krebs, den man ausrotten müsse, sagte er. Wie die Teilnehmenden auf dem Weltwirtschaftsforum darauf reagiert haben, das fasst unser Reporter vor Ort, Anne Schulz, zusammen.
Großes Gedränge vor dem Kongresssaal. Der Medienandrang ist riesig nach der Rede von Javier Milei. Wir müssen uns vom Sozialismus befreien, vom Wokismus, der das Wachstum zerstört und unsere Lebensqualität, nuschelt Milei, schon stapft er fort. Wokismus, bereits vorher im Redesaal der zentrale Begriff. Milei meint einen aus seiner Sicht übertriebenen Einsatz gegen Diskriminierungen aller Art. Etwas früher, drinnen im Saal. Dort ist es längst nicht so voll. Die Organisatoren haben Trennwände aufgestellt, um den Saal zu verkleinern. Jedenfalls betritt jetzt der Präsident des Weltwirtschaftsforums die Bühne, Bürgerbrände und lobt Milleis wirtschaftliche Reformen. Das Staatsdefizit ausradiert, die Inflation unten, das Wachstum zurück mit starken Aussichten. Das verdiene Applaus. Milei, der Argentinien radikal dereguliert hat, spricht aber nur kurz über Wirtschaft. Dann holt er aus zum Rundumschlag. Die große Show, die als gemeinsamer Nenner in den Ländern und Institutionen erscheint, die scheitern, ist das mentale Virus der Vogue-Ideologie. Dies ist die große Epidemie unserer Zeit, die geheilt werden muss. Es ist das Krebsgeschwür, das entfernt werden muss. Diese Ideologie hat sich in den wichtigsten Institutionen der Welt festgesetzt. Frauenrechte, Homosexualität, geschlechtliche Selbstbestimmung. Gegen all das wettert Milei. Der Wokismus zeige sich aber auch im fanatischen Umweltschutz. Und Regulierungen wie die in Europa würden das Wirtschaftswachstum zerstören. Etwas später vor dem großen Kongresssaal. Henna Virkkunen, EU-Kommissarin für Digitales und auch zuständig für technologische Souveränität, Sicherheit und Demokratie, nimmt sich Zeit fürs Gespräch. Die EU sei eine demokratische Organisation und europäische Gesetze seien gemeinsame Regeln. Natürlich stehe man voll dahinter. Redefreiheit, Demokratie, Respekt für Menschenrechte und Gleichheit. Das gelte weiter, sagt Virkkunen, offline und online. Damit spielt sie auch auf den Tech-Milliardär Musk an, den Milei in seiner Rede einen Freund nannte, der sich von allem Woken befreit habe. EU-Kommissarin Virkkunen dagegen erinnert an die laufenden Ermittlungen der EU gegen Musks Plattform X, den Facebook-Konzern Meta und die chinesische App TikTok. All diese Plattformen, sagt sie, hätten Schwierigkeiten, sich an die Regeln zu halten. Deshalb forciere man jetzt die Ermittlungen und hoffe, sie bald abzuschließen, weil es sehr wichtig sei, dass die Plattformen Verantwortung übernehmen und tun, was nötig sei. Musk und Milei, die die Deregulierung vorantreiben, auf der anderen Seite die EU mit ihren Regeln und Werten. Die Gräben sind tief. Trotzdem, sagt Virkkunen, dürfe der Dialog nicht abreißen.
Soweit Arne Schulz aus Davos. 1948 ist die WHO gegründet worden, die Weltgesundheitsorganisation, und zwar mit dem Zweck, Gesundheit auch als Menschenrecht zu verankern. Die Mitglieder zahlen je nach Größe und Bruttoinlandsprodukt ihres Landes und bis hierhin sind durch den Einsatz der WHO schon einige Krankheiten ausgerottet worden oder zumindest stark eingedämmt. Aber einem gefällt das alles trotzdem nicht mehr, US-Präsident Donald Trump. Er hat den Austritt aus der WHO nur wenige Stunden nach seinem Amtsantritt per Dekret angeordnet. Was bedeutet das jetzt für die Organisation? Darüber habe ich mit Professor Hajo Zipp gesprochen. Er ist Leiter der Abteilung Prävention und Evaluation am Leibniz-Institut für Präventionsforschung in Bremen und auch Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Public Health. Und ich habe ihn gefragt, das ist ja nun erstmal nur ein angekündigter Austritt. Das geht auch nicht sofort, sondern es gibt noch ein Jahr Vorlauf. Reicht das jetzt, um sich anders aufzustellen und parallel zu versuchen, die USA noch umzustimmen?
Beides gute Ideen. Ich fürchte, mit der Umstimmung, da bin ich eher skeptisch. Wir erinnern uns daran, dass in der ersten Legislatur von Trump er auch ausgetreten ist. Dass dann reichte genau dieses eine Jahr, um einen neuen Präsident ins Amt zu bringen, der das dann sofort wieder zurückgerufen hat. Und damit fand das dann in Effekt nicht statt. Die WHO, ob sie sich jetzt in diesem Jahr ganz darauf einstellen kann. Es gibt schon Betriebsamkeit. Ich glaube, es gab auch Vorüberlegungen, dass das wieder passieren könnte. Das wird aber trotzdem schwierig, denn es fehlt einfach so ein großer Batzen im Budget, dass man das nicht einfach so umplanen kann. Und die WHO plant natürlich auch immer etwas längerfristig. Also das Budget für nächstes Jahr ist eigentlich schon auch durchgeplant. Und damit ist das jetzt so, dass das erstmal fehlt und dass jetzt geguckt werden muss, was kann trotzdem noch gemacht werden, wo muss mit anderen gearbeitet werden, mit anderen Partnern und was muss vielleicht auch nicht mehr gemacht werden können.
Sie haben es angesprochen, es geht nicht nur, aber auch um viel Geld. Die USA sind einer der größten Geldgeber, ein Fünftel des Gesamtvolumens. Könnte man das denn irgendwie auffangen oder geht es dann wirklich, so wie Sie gerade schon angedeutet haben, auch darum, manche Dinge nicht mehr machen zu können?
Ja, also ich vermute ganz klar, dass die WHO also keinesfalls in der Lage ist, jetzt zu sagen, also wir haben das eigentlich nicht dringend gebraucht, das Geld, und wir können jetzt weiter so arbeiten wie bisher. Das wird nicht gehen, das sehe ich ganz klar so. Es wird schon einfach ganz, wie das immer so ist in solchen Situationen, wird sich an konkreten Stellen und Programmen festmachen. Also bestimmte Personalstellen werden nicht wieder besetzt werden. Es werden möglicherweise auch einfach Projekte verkleinert, Programme möglicherweise auch gar nicht mehr weitergeführt, die für nächstes Jahr geplant waren oder auch schon in diesem Jahr dann nicht mehr weitergeführt. WHO ist sehr vielfältig. Da gibt es nicht nur infektionsbezogene Programme, sondern sie machen sehr viel im Wasserbereich, im Umweltbereich. Klimathemen sind ganz groß geworden in den letzten Jahren, Klima und Gesundheit. Ja, und da wird überall geguckt werden müssen, was kann noch gehen. Und ich habe auch jetzt schon von Kollegen gehört, dass da also ganz klar ist, nächstes Jahr haben wir 20% weniger Masse zur Verfügung, auch Personalstellengelder.
Bei dem, was Sie jetzt angesprochen haben, Herr Zipp, da sprang mir jetzt noch nichts ins Auge, wo man sparen sollte, gerade auch wenn es um Gesundheit und Klima geht, da sehen wir ja, dass es eigentlich auf der anderen Seite wichtiger wird.
Ja, das ist sicherlich so. Das fällt auch jetzt schwer zu sagen, nee, also die haben immer diese Sache gemacht, die hätte man eigentlich gar nicht dort machen müssen. Trotzdem wird es genau darum gehen, die WHO wird sich sicherlich, es ist alles noch sehr frisch, aber es wird sicherlich darum gehen, wirklich zu überlegen, können wir Sachen so priorisieren, dass wir bestimmte Dinge, die wir bisher gemacht haben, weil wir sie als zu unserem Rahmen gehörig empfinden, aber jetzt nicht mehr machen können, einfach weil das Geld fehlt, können wir das nicht mehr machen. Das kann im Bereich chronischer Erkrankungen sein, wo es vielleicht andere große Agenturen gibt. Die werden sicherlich gucken, ja, können wir bestimmte Dinge, die, wie gesagt, auch andere UN-Organisationen stärker machen, nicht mehr so auf die Agenda nehmen. Und es müssen aber eben schon auch sehr substanzielle Bereiche sein, weil es eben um ein Fünftel der Menge an Geld geht. Und sicher auch immer wichtig noch, die Expertise aus den USA, die wird natürlich auch nicht mehr in der gleichen Art und Weise in die WHO fließen, im Übrigen auch nicht zurück aus der WHO nach die USA.
Da kommen wir gerade dazu, dass die WHO ja auch Empfehlungen ausspricht, zum Beispiel auch bei Impfungen. Was passiert jetzt mit Impfungen, wenn dort im Gesundheitswesen auch ein Impfgegner an die Macht kommt und wenn man sich dann auch in den USA nicht mehr nach den WHO-Empfehlungen richtet?
Ja, genau. Also Impfungen sind natürlich ein großes Instrument der WHO in ganz vielen Bereichen. Denken wir auch an die wichtige Thematik Polio, die auch durch Impfungen ja bekämpft wird. Da versucht man ja das Polio-Endgame, also die Beendigung der Polio-Infektion zu erreichen. Das ist noch nicht ganz erreicht, aber da hat die USA eine große Rolle gespielt. Und jetzt haben wir einen Impfgegner als Gesundheitsminister. Das ist erstmal so, dass die USA ihre eigenen Impfleitlinien hat. Die sind jetzt nicht an WHO-Leitlinien gebunden, aber die sind natürlich sehr in vielen Stellen identisch mit dem, was die WHO empfiehlt. Also insgesamt wird das jetzt schwieriger werden, mit der Durchsetzung von Impfprogrammen. Und ich weiß noch nicht genau, wie das ausgeht, aber es kann dann wirklich so sein, dass wir jetzt zum Beispiel auch US-amerikanische Reisende haben, die jetzt dann nicht mehr gegen Masern geimpft sind oder auch die Kinder nicht in der Art und Weise geimpft sind, wie das sein sollte, und die sich dann deutlich unterscheiden von allen anderen Kindern, auch weltweit, selbst in vielen Entwicklungsländern. Das wird man sehen, was das konkret für Auswirkungen hat. Ich bin da ja skeptisch, dass das eine gute Entwicklung ist, mal vorsichtig gesagt.
Soweit Professor Hajo Zeeb zum WHO-Ausstieg der USA. Er ist Leiter der Abteilung Prävention und Evaluation am Leibniz-Institut in Bremen und Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Public Health. Und soweit unsere Themen des Tages für den heutigen Donnerstag.